Willkommen bei Bernecker Opinion, dem Podcast-Kanal der Bernecker Börsenbriefe. Diese Episode ist eine Podcast-Variante des Aktienschnelltests von Michael Hüsken und Volker Schulz. Die eigentliche Sendung konnten Abonnenten im kostenpflichtigen Bernecker TV-Programm bereits am Donnerstag, dem 8.9.2022 nutzen. Das war der Tag der Aufzeichnung. Übrigens, haben Sie sich schon angemeldet für das Bernecker-Webinar unter der Überschrift Gewinnchancen im bewegten Energieumfeld? Falls nicht, informieren Sie sich gerne und melden Sie sich gerne an. Folgen Sie dafür bitte einfach dem Link auf unserer Webseite www.bernecker.info. Über unsere Website können Sie sich übrigens auch über den Aktionärsbrief informieren. Ein Börsenbrief, für den neben Oliver Kantem auch Bernecker-Experte Volker Schulz tätig ist. Und nun viel Freude und eine gute Zeit mit dieser Bernecker Opinion Podcast-Episode.
Herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren. Und natürlich wie immer an dieser Stelle ein herzliches Willkommen an die YouTube-Gemeinschaft, den ich meinen Gesprächspartner Volker Schulz noch einmal vorstellen darf. Brauche ich eigentlich nicht, aber hier ist er, Volker Schulz. Nochmal hallo.
Hallo, Michael.
Im Schnelltest haben wir heute 4 Werte aus unseren Reihen, 4 Vorschläge von Ihnen aufgenommen. Wir beginnen mit den 4 Werten, die wir für Sie ausgesucht haben. Und da ist der erste Wert die RWE. Da gibt es Diskussionen um die Strompreisbremse, Volker.
Genau, die Aktie stand zuletzt etwas unter Druck, konnte sich dann wieder jetzt etwas erholen. Es gab ja die Aussicht darauf, dass die Regierung Übergewinne abschöpft. Das sorgte in den vergangenen Tagen eben für Druck bei RWE, aber auch für Druck bei den Projektentwicklern und den Bestandshaltern der regenerativen Energien. Die Financial Times hat nun berichtet, dass die EU eine Strompreisdeckelung bei etwa 200 Euro pro Megawattstunde planen wird. Der aktuelle Spotpreis für Strom, der liegt um die 400 Euro je Megawattstunde. Und es heißt eben, dass diese Unternehmen, also RWE und auch die Green Energy Betreiber mit 200 Euro pro Megawattstunde sehr, sehr gut leben können. Vergessen wir nicht, vor anderthalb Jahren lagen die Preise noch etwa bei 50 Euro. Und auch Goldman Sachs hat sich hier eben geäußert zu RWE selbst. Sie haben nochmal ihr Ziel von 60 Euro bekräftigt. Und ganz interessant, Goldman Sachs hat sogar gesagt, selbst wenn es ein Cap bei 75 Euro pro Megawattstunde geben würde, würde sich an dem Ziel von 60 Euro bei RWE nichts ändern. Also wir bleiben bei RWE natürlich an Bord und lassen uns von diesen Diskussionen um den Deckel nicht verunsichern.
Einen weiteren Absturz gab es bei der ProCredit Holding.
Genau, ja. ProCredit bleibt mein Waterloo, überhaupt keine Frage. Inzwischen unter 3 Euro abgerutscht. Wie ist die aktuelle Lage? Gucken wir uns das einfach nochmal an. Im ersten Halbjahr hat das Unternehmen operativ sehr, sehr stark abgeschnitten. Das Kreditportfolio ist um 6,2% gewachsen. Der Nettozinsertrag ist um 20% gestiegen. Die Nettozinsmarge hat sogar 3,1% erreicht, was im Bankensektor wirklich 1A ist. Die Cost-Income-Ratio, auch sehr wichtig, ist sogar um 3 Prozentpunkte auf 61% gesunken. Also es ist hier alles im Lot. Wir hatten eine Eigenkapitalrendite von 9,5%. Allerdings gibt es auch eben diesen Haken und das ist die Ukraine. Diese 9,5% Eigenkapitalrendite, die ist ex-Ukraine zu sehen. Zeigt, dass das operative Geschäft sehr, sehr gut läuft. Zeigt aber eben auch, dass wir in der Ukraine Probleme haben. Mit der Ukraine hatten wir jetzt 1,9% Eigenkapitalrendite. Kapitalrendite. Es gab hier massive Wertberichtigungen eben im zweiten Quartal. Was die Ukraine selbst betrifft, da kann man sagen, 4 von 5 Filialen arbeiten normal in der Ukraine. 95% der Mitarbeiter arbeiten ebenso völlig normal. Das Kreditportfolio in der Ukraine liegt ja um die 800 Millionen Euro. Davon sind aktuell 10% in den besetzten Gebieten anzusiedeln. Also wir sprechen hier um etwa 80 Millionen Euro, die aktuell massiv im Feuer stehen und die natürlich auch als notleidend eingestuft werden. Aber Fakt ist, 75% dieser vergebenen Kredite in der Ukraine, die liegen in stabilen Gebieten. Wir wissen natürlich nicht, ob das am Ende auch so bleiben wird. Rein gemessen an der Ertragslage bleibe ich dabei. Das Unternehmen ist sicherlich 9 zu 10 Euro wert, auch daran gemessen, was man eben im zweiten Quartal ex-Ukraine geliefert hat. Es gibt vielleicht noch eine Besonderheit bis Mitte 2024. Ja, gilt ein Zahlungsverzug oder eine Insolvenz bei der Ukraine-Tochter eben nicht mehr als Kreditereignis. Das war zuletzt ja auch immer ein Problem. Das heißt, wenn hier etwas passiert, dann bestand potenziell eine Rückzahlungspflicht der Gläubiger, an die Gläubiger der deutschen Holding. Das war sicherlich ein Problem. Also grundsätzlich fundamental ist es wirklich in Ordnung. Wir haben weiterhin nur das Ukraine-Problem. Endet der Krieg, ich sag mal bis 2023, 2024, dann werden wir die Aktie dann wieder in Bereichen von 9 zu 10 Euro sehen. Solange der Krieg läuft, kann ich auch nicht sagen, wo hier eine Zielrichtung zumindest kurzfristig zu sehen ist.
Bei diesem Wert sind die Hedgefonds auf der Short-Seite. Wir sprechen von Warta.
Ja, Warta schafft es ja bei uns immer wieder in die Kategorie Bär der Woche. Überrascht bin ich von der Tendenz, die wir da jetzt gesehen haben. Nicht im Kerngeschäft ist es so, dass die Konkurrenz immer größer wird und gleichzeitig auch günstiger produzieren kann als Warta. Gleichzeitig die Nachfragesituation im Bereich der Variables, die sackt aktuell global weg, muss man auch ganz klar sagen. Und ja, im Bereich E-Mobility, da traut man dem Unternehmen eben nicht mehr allzu viel vor. Im Markt liegen eben Gerüchte, dass es hier technische Probleme bei der Batterieentwicklung gibt. Ein Hedgefonds zum Beispiel stößt auf, dass Porsche eben immer noch nicht bereit ist, Warta offiziell als Partner zu nennen. Offensichtlich gibt es hier echte technische Probleme. Deshalb gehen doch der ein oder andere Hedgefonds auch in Warta verschärft short. Und die überlegen eben ganz klar, wird man Warta für 2024 etwa mit KGV 15 bewerten. Positive freie Cashflows sind sowieso nicht absehbar, was wahrscheinlich sogar jetzt nochmal eine Kapitalerhöhung erfordern wird. Dann läge irgendwo das Ziel laut Hedgefonds-Meinung bei 35 Euro. Zudem heißt es auch, dass der Großaktionär oder Mehrheitsaktionär Michael Tonja weiter auf der Verkaufsseite steht. Also hier wird es vermutlich auch in den nächsten Tagen oder Wochen noch weitere Insider-Verkaufsmeldungen geben. Also ich bleibe bei Warta weiter ganz klar außen vor.
Das will ich ganz kurz ergänzen. Ich habe nämlich gestern gesehen, dass wir im Trading Club bei Warta Long waren. Das hat was mit der Fristigkeit der Empfehlung zu tun. Wenn man sich den Chart nochmal betrachtet, gibt es in diesem Abwärtstrend, den wir da bei Warta haben, und das ist die Betrachtung, die wir meist im Aktionärsbrief machen, gibt es immer wieder Gegenbewegungen und die versuchen wir natürlich in so Produkten wie dem Trading Club dann auch auszunutzen. Deswegen kann es da auch manchmal zu Irritationen kommen. Das wollte ich vielleicht nochmal kurz ergänzen an der Stelle.
Das ist auch völlig legitim, ne? Wenn ich eine kurzfristig überkaufte technische Situation eben versuche auf der Long-Seite zu spielen. Aber rein strategisch langfristig bin ich bei Warta eben sehr skeptisch.
Genau. Danke nochmal für die Ergänzung. Der vierte Wert aus unseren Reihen, Korrektur im gesunden Rahmen bei Formicon.
Genau, die ganze Story hier aufzurollen geht sicherlich etwas zu weit. Das passt aus Zeitgründen nicht. Ich habe das ja in vorherigen Sendungen auch immer wieder erläutert. Aber es gibt neue Gerüchte, die hier im Markt liegen. Es ist ja bekannt, dass FYB207 potenziell gegen alle Coronaviren wirkt. Es wird hier in den nächsten Monaten vermutlich in die klinische Prüfung gehen. Dazu kommt, dass FYB207 ja auch eine Organschutzfunktion bietet gegen das akute Lungenversagen, also gegen grundsätzliches akutes Lungenversagen. Und denkbar ist hier Gerüchten zufolge jetzt, dass dieser Bereich möglicherweise sogar abgespaltet wird. Es geht hier grob wohl um Wertansätze von 200 bis 400 Millionen Euro. Ein weiteres Gerücht, das besagt, dass FYB206, das ist ja ein Wirkstoff, den man aus Wettbewerbsgründen eben noch nicht offengelegt hat, dass es hier um ein Originalmedikament geht, welches zweistellige Milliarden Euro Umsätze generiert jährlich. Das heißt, wir haben jetzt diese Gerüchte auch zum Anlass genommen, dass wir im Brief nochmal die Position gekauft haben, und zwar in unser Musterdepot. Wir haben diese Korrektur eben genutzt, um eine erste Position aufzubauen. Dazu kommt, es gibt neues Research jetzt von First Berlin. Die unterstützen eigentlich diese Gerüchte in ihren Zielen bzw. in ihren Zahlen. Das ist ganz interessant. Die haben nämlich neue Schätzungen für den Gewinn je Aktie vorgelegt. Das ist ganz interessant. Für 2024 sehen sie bereits einen Gewinn je Aktie bei Formicon von 6,70 Euro und für 2025 von sage und schreibe 21,03 Euro. Da frage ich mich natürlich, wie kommt man bei einem Gewinn von 21,03 Euro auf ein Ziel von 103 Euro? Das kann ich im Moment noch nicht so nachvollziehen. Aber es ist schon interessant, was auch Analysten diesem Wert am Ende zutrauen. Also wir haben die erste Position jetzt in unser Musterdepot gekauft und schauen, ob wir vielleicht im Verlauf der nächsten Wochen, wenn der Markt vielleicht auch insgesamt noch mal richtig schwach wird, eine Position nachlegen werden.
Das waren die ersten vier Werte, die aus unseren Reihen kamen. Jetzt kommen vier Werte, die Sie uns vorgeschlagen haben. Wir sind Ihnen dankbar, wenn Sie immer wieder unter den Videos Ihre Vorschläge schreiben. Dafür nochmal recht herzliches Dankeschön. Wir fangen an mit dem ersten Zuschauervorschlag. Volker, das ist die PVA Tepla. Von 50 auf 15 ist die runtergeprügelt worden.
Genau. PVA ist ein hochspannendes Unternehmen. Es war mir, als wir es im letzten Jahr Kurse über 40 Euro gesehen haben oder knapp an die 50 Euro heran, da war es mir zu teuer. Wir hatten damals das Glück gehabt, dass wir die Aktie im Sommer 2020 für 10 Euro oder etwas über 10 Euro in unser Depot gekauft haben. Wir sind dann irgendwann im 40er-Bereich rausgegangen oder hatten es via Stop-Loss abgesichert, denn wir hatten damals wirklich eine sehr, sehr hohe mehrfache Umsatzbewertung. Wir hatten KGVs, die Richtung 70 zu 80 gingen. Und das war einfach in dem Bereich überzogen. Jetzt muss ich sagen, ja, es ist durchaus interessant. Die Aktie steht auf meiner Watchlist. Ich bereite mich hier auf einen Rückkauf vor. Was muss man wissen zu PVA? Die Aktie steht ja für Halbleitertechnologie. Diese Halbleitertechnologie bei PVA, die unterteilt sich in zwei Bereiche. Das sind ja einmal die Kristallzuchtanlagen. Das ist zum anderen die Metrologie, wo es eben um Qualitäts- und Oberflächenkontrolle im Chip-Bereich geht. Die Kunden sind sämtlichst das Who is Who der Halbleiterindustrie. Ich habe schon des Öfteren mit dem CEO Herrn Bender gesprochen. Bei PVA ist es so, dass man zum einen natürlich von den strukturellen Kapazitätserweiterungen der Chip-Industrie grundsätzlich profitiert. Das wird sich noch bis 2025 locker weiter so fortführen lassen. Danach werden wir in der Dynamik ein bisschen abflachen. Und zum anderen haben wir noch das Thema Hochleistungschips auf Silizium-Carbid-Basis. Silizium-Carbid hat ja gegenüber dem herkömmlichen Silizium gerade im Bereich 5G wirklich hochgradige technische Vorteile. Deshalb ist diese Technologie auch sehr, sehr wichtig, gerade auch für das 5G-Zeitalter. Und STM Microelectronics ist ja hier inzwischen Kunde geworden. Und ich rechne damit, dass wir auch von diesem Unternehmen gerade in diesem Bereich weitere Aufträge sehen werden. Zum anderen, PVA sitzt auf einem Rekordauftragsbestand von aktuell 310 Millionen Euro mit steigender Tendenz, das muss man auch dazu sagen. Wir haben eine Umsatztaxe für 2022 von etwa 180 Millionen Euro nach 155 Millionen Euro im Vorjahr, also ein strammes Wachstum. Und für 2023 sieht man etwa Umsätze von 220 Millionen Euro, wobei man auch sagen muss, dass die Visibilität aufgrund dieses hohen Auftragsbestandes sehr, sehr hoch ist. Das KGV für nächstes Jahr liegt um die 17. Auch das hört sich anders an als 70, ja, und lässt sich eben wieder rechnen. Und wenn man sich jetzt den freien Cashflow anschaut, was da auf uns zukommt, da sehen wir hier Multiple Richtungen 23, 24, die sogar unter 10 liegen. Also die Aktie wird jetzt immer günstiger. Der CEO wirkte zuletzt auf verschiedenen Investorenveranstaltungen auch sehr, sehr entspannt. Die Bewertung passt und klar, PVA muss man jetzt irgendwann Richtung Herbst sicherlich beginnen einzusammeln.
Die Analysten sind zunehmend zurückhaltend bei der BASF.
Ja, das stimmt, aber das ist ja im Grunde genommen auch positiv. Wenn alle BASF herunterschreiben, dann wird es sicherlich auch irgendwann interessant. BASF als weltgrößter Chemiekonzern kommt rein operativ betrachtet aktuell ganz gut klar. Wir hatten das ja in den letzten Q2-Zahlen gesehen. Wir hatten einen Gewinn je Aktie, der um 28% gestiegen ist. BASF hat Preis, macht definitiv. Die Umsatzprognose wurde ja deutlich erhöht. Die EBIT-Prognose wurde leicht erhöht. Okay, die Margen sind aufgrund der Kosteninflation etwas rückläufig, aber man kann damit leben. Okay, die Mengenabsätze sinken natürlich auch leicht aufgrund der weiter abflachenden Konjunktur. Aber auch das geht grundsätzlich in Ordnung. BASF selbst stellt sich ja auf eine abflachende Wirtschaft ein. Und klar, hinsichtlich des Erdgases ist die Situation natürlich weiter schwierig. Da müssen wir uns nichts vormachen. BASF leitet entsprechende Maßnahmen ein. Das machen sie, ja. Sie haben inzwischen 15% des Gasbedarfs durch Heizöl ersetzt. Das ist schon mal positiv. Ammoniak bezieht man nicht mehr aus dem Inland, sondern hauptsächlich aus dem Ausland. Da hat man sich neue Lieferketten erschlossen. Die kurzfristige Prognose für den Kurs ist sicher ohne Frage schwierig. Das hängt einfach davon ab, was Russland macht. Bleiben die Erdgaslieferungen eingestellt? Werden sie wieder aufgenommen? Daran hängt natürlich viel. Eskaliert das Ganze nochmal? Klar, dann können wir auch Kurse von 30 Euro sehen, überhaupt keine Frage. Aber es geht eben immer dann darum, auch bei BASF, was macht eine BASF oder was verdient eine BASF, die ja von der Effizienz her dabei ist, so kostengünstig aufzustellen wie nie, wenn die Umsätze irgendwann Richtung 24, 25 wieder normal fließen, wenn sich die Margensituation komplett beruhigt hat, wenn wir Normalität haben, dann verdient BASF, ich wiederhole das nochmal, locker 5 bis 6 Euro je Aktie, wenn wir BASF ein KGV von 12 zugestehen. Historisch im Schnitt der letzten 10 Jahre waren es sogar eher 15 KGV von 15, dann sehen wir hier bei BASF Richtung 24, 25 wieder Kurse von 60 zu 70 Euro und dann sprechen wir eben von 2/3 Kurspotenzial.
Eine hohe Qualität haben die Produkte von Adobe, die sind schon fast Standard eigentlich. Hat die Aktie eine ebenfalls gleich hohe Qualität?
Ja, das ist schon ein erstklassiges Unternehmen. Auch wir bei Wernecker arbeiten ja umfangreich mit Adobe. Es ist der Spezialist und Marktführer, ja, ich sag mal, Kreativsoftware, die wir alle kennen. Man hat eine enorm hohe Planungssicherheit. Das Geschäft ist total, hat eine sehr hohe Visibilität. Wir haben einen sehr hohen Anteil wiederkehrender Umsätze, um ca. 92%. Die Kundentreue ist auch da. Kaum einer verlässt Adobe, denn die Umstellung auf andere Programme, die ist mit sehr, sehr hohen Kosten und sehr, sehr hohem Aufwand verbunden. Die Margen sind dank des Software-as-a-Service-Modells bei Adobe sehr hoch. Wir sprechen hier von Bruttomargen, die um 88% liegen. Wir hatten solide Q2-Zahlen, wir hatten ein Umsatzwachstum von 15%. Gleichwohl wurde auch die Jahresprognose zurückgenommen. Das will ich auch nicht unter den Tisch kehren. Das hatte aber hauptsächlich Währungsgründe, es hatte steuerliche Gründe. Das war natürlich auch der Rückzug aus Russland, unter dem Adobe hier leidet. Aber man muss auch, was die Zukunft betrifft, klar sagen, Adobe wird, es ist kein junges Unternehmen mehr. Es wird zunehmend ein reiferes Unternehmen. Die Wachstumsdynamik, die wird sicherlich in der Zukunft rausgehen. Die wird so nicht bestehen bleiben. Wir hatten in der Vergangenheit Wachstumsraten von 20-30%. Ich denke, wir werden uns in Zukunft eher an Wachstumsraten von 10-15% gewöhnen müssen. Wir sehen jetzt ein 12-Monats-Forward-KGV von etwa 28. Auch das ist langsam rechenbarer, als es noch 2021 der Fall war. Aber KGV von 28 ist eben auch noch immer nicht super billig. Also ich muss heute noch nicht zum Kauf trommeln, aber ich sehe schon, dass Adobe irgendwo sich in der Bodenbildung bewegt. Vielleicht sehen wir Richtung Herbst nochmal Kurse um 350 zu 330 Dollar. Und dann denke ich, kann man sich durchaus mit einer ersten Position auch bei Adobe in den Markt wagen.
Und der letzte Wert für heute ist die ZIM Integrated Shipping. Der Ausverkauf geht deiner Meinung nach fundamental zu weit, Volker?
Ja, das ist schon ein verrücktes Unternehmen. Es steht ja für die Containerschifffahrt. Es hat eine Flotte von etwa 118 Schiffen. Davon sind 110 Containerschiffe. 8 sind noch Fahrzeugtransportschiffe. Insgesamt davon hat man 114 Schiffe gechartert. Zuletzt gab es wirklich Haue für den Wert. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, dass in diesem Kursverlust etwa 29 Dollar Dividendenabschläge drin sind. Also da sieht man schon, wie das Unternehmen auch bereit ist, seine Gewinne auszukehren. Wir hatten im zweiten Quartal 44% Umsatzzuwachs. Die durchschnittliche Frachtrate, die lag um 54% höher als im Vorjahresquartal. Man hat die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. 6,7 Milliarden Dollar EBIT erwartet das Unternehmen. Und dagegen steht, das ist schon irre, eine Marktkapitalisierung von 4,12 Milliarden Dollar. Also wir haben ein Kurs-EBIT-Verhältnis hier von unter 1. Also das KGV liegt dann wohl irgendwo bei 1. Das ist schon echt irre. Aber man muss natürlich auch sehen, seit 7 Monaten etwa sinken die Frachtraten doch spürbar. Es ist durchaus absehbar, dass der Gewinn in den nächsten Quartalen auch bei ZIM wieder kollabieren wird. Aber eben das hat die Aktie eingepreist. Wie gesagt, die Dividendenabschläge sind auch drin. Was auch ganz interessant ist, wenn man die Leasingverbindlichkeiten von etwa 4 Milliarden Dollar außen vor lässt, dann wird etwa 90% der Market Cap durch Cash abgedeckt. Auch das ist eigentlich total irre. Ich habe ehrlich gesagt, wenn ich das jetzt rein fundamental sehe, noch nie ein Unternehmen gesehen, was so bewertet wird. Und deshalb frage ich mich, wo liegt der Haken? Vielleicht gibt es einen Haken. Ich sehe ihn im Moment nicht. Rein von den Kennzahlen betrachtet, würde ich sagen, ist die Aktie auf dem Niveau ein Kauf. Aber vielleicht liegt irgendwo ja noch eine Leiche begraben. Ansonsten wäre es ja fast ein Free Lunch. Und ein Free Lunch an der Börse, das wissen wir, gibt es eigentlich selten.
Und ich setze noch einen drauf. Never catch a falling knife, wo du den Free Lunch erwähnt hast. Das war's für heute mit den 8 Werten im Schnelltest. Wir hoffen, dass wir Ihnen ein Stück weit weitergeholfen haben, die eine oder andere Anregung vielleicht auch gegeben haben. Wünschen Ihnen von hier aus wie immer ein glückliches Händchen an der Börse. Machen Sie es gut, Ihr Walter Thissen, Volker Schulz und Michael Lüsken. Vielen Dank.
Tschüss. Meine Damen und Herren, sind unsere Podcasts werthaltig für Sie? Wenn ja, tun Sie uns bitte einen Gefallen und teilen Sie unseren Podcast gerne in Ihrem Bekanntenkreis. Das wäre eine sehr schöne Form eines Dankeschöns. Ihnen noch einen richtig guten Tag. Machen Sie es gut.
Bitte beachten Sie die nachfolgenden rechtlichen Hinweise. Die Veröffentlichungen werden von der Hansa Bernecker Börsenbriefe GmbH erstellt, dienen ausschließlich der Information und sind kein Ersatz für eine klassische Anlageberatung. Mit den Veröffentlichungen wird weder ein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung eines Wertpapiers oder Anlagetitels unterbreitet. Die in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Einschätzungen zu den Wertpapieren stellen keine Empfehlung dar, sich in den beschriebenen Wertpapieren zu engagieren. Die in den Veröffentlichungen gegebenen Informationen beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig erachten, jedoch keiner neutralen Prüfung unterzogen haben. Die Hansa Bernecker Börsenbriefe GmbH übernimmt keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen. Die in den Veröffentlichungen vertretenen Meinungen stellen ausschließlich die Auffassungen der Autoren und der Redakteure dar und können sich jederzeit ändern. Solche Meinungsäußerungen bzw. Änderungen müssen nicht veröffentlicht werden. Technische Analysen geben ebenfalls ausschließlich die Meinung der Redakteure wieder und ersetzen keine individuelle Anlageberatung. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Mitarbeiter in Aktien oder sonstigen Anlageinstrumenten, die besprochen werden, selbst investiert sind. Jedoch kommen sie ihrer Tätigkeit mit einem Grad an Unabhängigkeit nach, die der Höhe des Risikos für die Beeinträchtigung von Interessen der Leser, Zuschauer oder auch Zuhörer angemessen ist. Eine Vergütung von Unternehmen, deren Werte in den Publikationen besprochen wurden, findet nicht statt. Die vergangene Entwicklung besprochener Wertpapiere und Anlageinstrumente ist nicht notwendigerweise maßgeblich für die künftige Performance. Der Wert jedes Investments kann sowohl sinken als auch steigen und Anleger erhalten möglicherweise nicht den investierten Gesamtbetrag zurück. Im Einzelfall kann auch ein Totalverlust nicht ausgeschlossen werden. Auch könnten Veränderungen von Devisenkursen negative Wirkung auf Wert, Kurs oder Gewinn von Investments haben. Bei Investments, für die es keinen anerkannten Markt gibt, könnten Investoren Schwierigkeiten haben, diese zu veräußern oder zuverlässige Informationen über den Wert oder das Ausmaß des Risikos, dem ein Investment unterliegt, zu erhalten. Die Veröffentlichungen dürfen weder vollständig noch teilweise nachgedruckt oder in ein Informationssystem übertragen oder auf irgendeine Weise gespeichert werden, außer im Falle der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch die Hansa Bernecker Börsenbriefe GmbH. Die Weiterleitung der Veröffentlichungen ist untersagt. Davon ausgenommen sind Video- oder auch Toninhalte, die wir selbst über Social-Media-Kanäle wie zum Beispiel YouTube, Facebook etc. veröffentlichen. Vielen Dank.